ARD. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Caroline Notebart. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Meine Güte.
Ich trinke auch noch mal kurz von meinem Kaffee.
Ja, sonst ist der kalt. Es gibt ja Menschen, die kalten Kaffee mögen.
Ich mag das gar nicht.
Trink
aber
doch
der ist noch ziemlich, warm. Ja,
ja, wir können auch zwischendurch einen Schluck nehmen. Das macht überhaupt nichts. Wird uns bestimmt verziehen. Der Podcast hier in der ARD Audiothek heißt schließlich Sonntagsbrunch. Da darf es auch einen Kaffee geben. Neurowissenschaftlerin und Bestseller-Autorin Caroline Notebart. Habe ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen?
Ja, more or less, doch richtig, ja. Es ist tatsächlich so, egal wo ich komme, ist das immer die erste Frage, die ich bekomme.
Ah, okay.
Spreche ich Ihren Namen richtig aus? Genau. Ja, mein Name stammt aus Belgien und dieses AE am Ende, das sprechen wir aus wie ein langes A. Also Notebart quasi Notebart. Ist, ja, ist okay. Aber jetzt wissen alle das vielleicht.
Lasst uns gemeinsam glücklich werden. Na dann. Und Caroline Notebart, von der dieser schöne Satz stammt, lächelt auch schon. Lasst uns gemeinsam glücklich werden. Ich habe mich gefreut über diesen letzten Satz Ihres aktuellen Buches. Es ist der letzte Satz, nicht wahr?
Ja, absolut.
Wir wünschen uns Glück in allen möglichen Situationen, gerade zu Beginn eines neuen Jahres. Es ist leicht gesagt, aber wie macht man das mit diesem Glücklichsein, mit diesem Glücklichwerden? Für eine gediegene Antwort ist Caroline Notebart genau die richtige Frau, genau die perfekte Gesprächspartnerin. Bestseller-Autorin ist sie, Neurowissenschaftlerin. Sie versucht das, was sie aus den Wissenschaften seit Jahrzehnten untersucht hat und erforscht und gelesen hat, in verständliche Botschaften zu packen, so dass es uns im Alltag hilft, damit es uns allen besser geht. Und wie das geht mit dem Bessergehen, darüber werden wir jetzt reden. Schön, dass Sie da sind, Caroline Notebart, und schön, dass Sie lächeln.
Ja, danke für die Einladung.
Wir haben vorher darüber gesprochen, ob wir uns siezen oder duzen. Wir kennen uns nicht, aber es ist ja manchmal üblich, einfach so zu duzen. Ich war lieber auf Sie, aber in Belgien ist es offenbar üblich, leichter zu duzen.
Absolut, also wir duzen uns alle. Also wir duzen vielleicht nicht gleich einen Professor an der Universität oder den König. Wenn man ihn treffen würde, würde man ihn auch nicht gleich duzen. Aber mit Professoren zum Beispiel, auch als Student, können Sie sehr schnell auch einen Professor duzen und mit Vorname ansprechen. Also wir sind wirklich so eine Du-Gesellschaft. Mhm. Und ich wohne jetzt schon sehr lange in Deutschland, wo ich das gewohnt bin, jetzt Leute zu siezen. Und wenn ich einen Anruf bekomme aus Belgien zum Beispiel von meiner Bank und ich werde gleich geduzt und mit Vorname angesprochen, dann fühle ich mich ein bisschen komisch jetzt inzwischen. Also ich habe mich schon sehr angepasst an
der Frau Dr. Kultur. Notebart. Allein das flößt ja schon Respekt ein.
Ja.
Sie sind ja auch schon lange hier. Warum ist Frankfurt ein guter Platz für Sie?
Ich bin damals nach Frankfurt gezogen für die Liebe. Die Liebe ist dann nicht geblieben, ich aber schon. Und inzwischen bin ich so eingebürgert, würde ich sagen, in Deutschland. Ich arbeite selbstständig hier in Deutschland. Ich habe zwei Kinder, die hier in der Schule gehen. Und ich fühle mich hier wirklich zu Hause. Und also das ist eher Zufall gewesen, dass ich hierher gekommen bin und jetzt bin ich geblieben. Ich kann mir vorstellen, wenn meine Kinder aus dem Haus sind, dass ich dann nicht mehr in Deutschland bleiben würde. Das kann ich mir vorstellen.
Und gehen Sie dann so in Ihren Plänen zurück nach Belgien? Nach Hause, ist das für Sie so, nach Hause? Oder haben Sie ganz andere Pläne?
Ich glaube,
oder wollen Sie darüber nicht sprechen?
Ja, doch, doch. Also ich glaube, mein Zuhause hat viel weniger zu tun mit einem Ort, aber ich glaube viel mehr mit Menschen rund um mir. Und ich habe eine sehr, sehr große Familie. Also ich habe 5 Geschwister. Das ist schon richtig viel. Ich habe mit denen eine super gute Beziehung. Und ich glaube, für mich Zuhause ist, mit den Leuten zu sein, die ich lieb habe. Und deswegen denke ich, es muss nicht unbedingt Belgien sein, aber kann sein, dass ich da auf jeden Fall große Zeit meine Zukunft wieder verbringen würde.
Mhm. Ja. Und fühlen sich Ihre Kinder so zwischen zwei Ländern so ein bisschen hin und her gerissen oder sind das einfach Frankfurter Mädels?
Das ist eine sehr gute Frage, wo ich mich gleich ein bisschen aufrege, weil ich tatsächlich, ich habe mal an meine Kids gefragt, die sind inzwischen 16 und 14 und ich habe meine Kids mal gefragt, ich glaube, die waren 4 oder 5, ich habe gefragt, welche Nationalität habt ihr? Also die sind halb irisch, halb belgisch und die haben zu mir gesagt, wir sind deutsch und ich habe gesagt, Kids, wir müssen hier mal reden, ja.
Und, wir wohnen ja nur ja, hier. Ja,
genau. Und irgendwie habe ich mich gleichzeitig auch gefreut, weil das, was ich mir wirklich wünsche, ist, dass meine Kids das Gefühl haben, ich habe irgendwie Wurzeln. Und die haben ihre Wurzeln hier in Frankfurt. Und die fühlen sich hier zu Hause, die sprechen Deutsch, die sind in deutsche Vereine. Und ich glaube, dass das sehr viel Lebensqualität bietet. Also ich finde es okay, wenn meine Kids sagen, ich fühle mich deutsch. Mhm.
Caroline Notbart, die eine große Sehnsucht auch hat, irgendwo anders hin zu sein. Ich habe gelesen, dass sie auch gerne mal ein Jahr ganz reisen wollen, freut sich aber, dass ihre Kids hier zu Hause sind.
Ja.
Wir treffen uns in Frankfurt. Glück war das Stichwort. Wann haben Sie das letzte Mal jemandem Glück gewünscht und was genau damit gemeint? Wir sagen das ja, ich weiß gar nicht, wie das in Belgien ist, wir sagen das ja quasi dauernd. Viel Glück, viel Glück, viel Glück, viel Glück.
Es ist eigentlich ganz schön, dass Sie das fragen, weil es tatsächlich gestern Abend war. Ich bin nämlich in einem Zen-Kurs und ich mache jede Woche, am Mittwochabend ist das eine Zen-Meditation, das ist in einer kleineren Gruppe, 20 Leute, 2 Stunden. Und wir sitzen fast die ganze Zeit. Also es ist fast die ganze Zeit Stille, fast die ganze Zeit Zen-Meditation. Und ganz am Ende wird dann gesagt, mögen alle Wesen glücklich und in Frieden sein. Und jedes Mal, wo die Person, die die Zen-Meditation führt, das ausspricht, dann spüre ich das auch. Und dann denke ich, ja, das wünsche ich mir wirklich von Herzen, dass alle Menschen in Frieden und glücklich sein möchten. Also schön, dass Sie fragen, weil tatsächlich ich gestern das sehr bewusst gemacht habe.
Was unterscheidet die Zen-Meditation von in Ihrem Buch vom Glück der guten Gedanken? Geht es ja auch ganz viel um Meditationstechnik, weil das offenkundig hilft. Was unterscheidet das, was Sie in Ihrem Buch beschreiben, von einer Zen-Meditation? Sie kommen von der Wissenschaft, Zen kommt von 2000 Jahre langer, 3000 Jahre langer Erfahrung.
Ja, genau. Ich habe tatsächlich, so wie Sie gesagt haben, die Achtsamkeitsmeditation oder auf Englisch Mindfulness habe ich von wissenschaftlicher Perspektive entdeckt. Ich habe nämlich gesucht nach einer Strategie, mit der wir quasi unseren Stress wirklich effektiv runterbringen können und gleichzeitig unsere, ich würde mal sagen, kognitive Fähigkeiten viel mehr Platz geben können. Das ist eigentlich wirklich das, was das Gehirn braucht, damit es quasi eine gesunde Leistung bringt. Das war so mein Thema damals. Und über diese Perspektive bin ich dann auf Achtsamkeitsmeditation gestoßen, wobei es wirklich ganz stark darum geht, in der Meditation unsere Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt zu lenken, vor allem in Verbindung zu stehen mit uns selbst, ohne das zu bewerten. Einfach hier und jetzt zum Beispiel den Atem spüren. Das kannst du ja auch nur hier und jetzt, das kannst du nicht gestern, kannst du nicht morgen. Und bei Achtsamkeitsmeditation ist es so, dass das öfter auch mal begleitet ist. Man kann das in Stille tun, man kann sich begleiten lassen.
Es gibt ja auch Apps dafür.
Richtig, es gibt ganz viele Apps dafür auch. Man kann das sitzen tun, liegen, stehen, wie auch immer. Und im Kern quasi das, was wir tun, ist für mich das Gleiche wie bei der Zen-Meditation. Nämlich bei der Zen-Meditation geht es auch darum, dass wir zum Beispiel den Atem spüren, hier und jetzt. Und wenn wir bewerten, werden wir uns davon bewusst, aber lassen wir das wieder gehen und bringen wir die Aufmerksamkeit wieder zum Hier und Jetzt. Im Kern für mich sind das wirklich die gleiche. Auch wenn man das neurowissenschaftlich betrachtet, ist der Kern der Praxis das Gleiche. Allerdings das, was darum passiert, also bei Zen zum Beispiel gibt es bestimmte Ideengut, was man auch teilt mit anderen. Das ist, da würde man vielleicht etwas anders betrachten als bei der Achtsamkeit. Und auch wie man sitzt zum Beispiel bei Zen. Ich sitze auf einer Meditationsbank. Das ist für mich neu. Das habe ich bei Achtsamkeit eigentlich nie gemacht. Und das ist für mich auch sehr hilfreich, so eine Meditationsbank, weil ich damit mit meinem Körper viel präsenter bin, als wie ich das zum Beispiel bei Achtsamkeit gemacht habe. Also im Kern, also zusammengefasst, im Kern ist es für mich wirklich das Gleiche, aber wie man es praktiziert, so auch die Rahmenbedingungen und so weiter, ich glaube, da unterscheiden die sich schon.
Und ist es für Sie als Wissenschaftlerin so überraschend, dass diese Meditationstechnik, Sie haben das ja, was passiert da im Gehirn, warum ist das wichtig für uns, haben Sie untersucht und bringen die Forschungsergebnisse unter die Leute, dass es das eigentlich schon gibt? Schon ganz lange gibt.
Ja, für mich die Wissenschaft hier das hat mich tatsächlich an der ersten Stelle überrascht, dass das so voll positive Effekte hat, weil ich weiß noch genau, wo ich war in meinem Büro hier in Frankfurt, als ich das erste Mal einen wissenschaftlichen Artikel über Achtsamkeit gelesen habe. Das ist inzwischen schon vor 13 Jahren. Und ich habe gedacht, mein Gott, Mindfulness, das klingt so esoterisch. Und ich habe eine Vorstellung gehabt, man muss Räucherstäbchen benutzen und Kerze in Ohren stecken, weiß ich viel was. Und gleichzeitig hat das so gut in meine wissenschaftliche Geschichte gepasst. Das hat so gepasst, das, wonach ich gesucht habe.
Wonach haben Sie gesucht? Was war Ihr Antrieb?
Ja, also mein Forschungsgebiet war die Selbstregulation. Und Selbstregulation ist im Prinzip eine Fähigkeit, die mir erlaubt, um meine eigenen Gefühle, meine eigenen Gedanken so zu regulieren, damit es mir besser geht. Mhm. Ja, und was besser auch bedeutet, das kann für manche Leute kann es bessere Leistung sein. Für manche Leute ist es mehr innere Ruhe, aber am Ende, damit es mir besser geht. Und was es dazu im Gehirn braucht, ist eigentlich eine Art von Ruhepunkt, wo quasi mein Stresszentrum ihre Aktivität reduziert und wobei quasi viel mehr Platz entsteht für andere Sachen, die mir wichtig sind, wie zum Beispiel kognitive Leistung. Und außer diese Achtsamkeitsmeditation oder Zen-Meditation habe ich wissenschaftlich gesprochen nichts anderes gefunden, was genau das tut, was wir als Mensch brauchen, nämlich das Stresszentrum weniger aktiv und gleichzeitig viel mehr Platz für kognitive Leistung, für Überlegungen, für Lebensqualität. Mhm. Und danach habe ich gesucht und die Achtsamkeit macht genau das. Mhm. Genau das, auf den Punkt getroffen. Und obwohl ich skeptisch war.
Dann sind Sie dabei geblieben.
Ja, und ich war skeptisch, aber ich habe gleichzeitig gemerkt, ich habe hier so ein wahnsinniges Geschenk gefunden. Und ich habe das ist schon vor 13 Jahren und jetzt sitze ich hier und ich kann das nur noch bestätigen. Nicht nur als Wissenschaftlerin, sondern auch als Mensch.
Ja. Sie sind losgelaufen, um Selbstregulationsmechanismen zu erforschen. Sie sind ja quasi eine Überfliegerin. Sie haben mit 16 Abitur gemacht. Sie haben sehr zeitig super studiert. Sie waren eine super Studentin mit bunten Haaren. Und also schon irgendwie eine verrückte Nudel, würde man bei uns sagen. Und es ist ja meistens so im Leben, dass wir zwar meinen, wir suchten uns die Themen, aber am Ende ist es so, dass die Themen uns finden. Mhm. Wissen Sie, warum dieses Thema Sie gefunden hat?
Das ist das erste Mal, dass ich so eine schöne Frage bekomme. Ja, das Thema hat mich tatsächlich gefunden und wo ich hätte die Frage vor 13 Jahren nicht beantworten können. Mhm. Ich kann es, glaube ich, jetzt viel mehr beantworten und das ist, weil ich ein sehr kopflastiger Mensch bin. Ich kann alles überlegen, ich kann über alles nachdenken, ich kann sehr komplex denken, ich kann alles gut reden mit meinen Gedanken. Aber am Ende, das, was ich gebraucht habe im Leben, das ist viel mehr eine Verbindung zu meinem Herz und zu meinen eigenen Gefühlen. Und Gefühle ist etwas sehr Körperliches. Also meine Gefühle finden statt in meinem Körper. Und wenn ich ständig kognitiv oder sehr kopflastig unterwegs bin, dann verpasse ich das Schöne im Leben. Und danach habe ich nicht gesucht. Ich habe gesucht nach, wie kann ich meine Leistung verbessern. Was ich aber gefunden habe, ist, wie kann ich eine bessere Verbindung zu meinem Herz herstellen. Und ich glaube, es musste genau so sein.
Und ich habe dann auch gedacht, die Frau, Sie sind schon lange alleinerziehende Mutter zweier Kinder, die altersmäßig nahe beieinander sind. Sie hatten eine wissenschaftliche Karriere, sie hatten auch einen Anspruch. Sie haben viel vorgearbeitet. Das Thema passt super zu ihr. Wie soll man das sonst schaffen, wenn man nicht genau darüber nachdenkt?
Mhm. Mhm.
Ja. Ja. Ist es auch so ein bisschen Selbsttherapie für Sie?
Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ich würde sogar noch weitergehen. Ich denke, dass ich habe die Achtsamkeit entdeckt an dem Moment, wo ich hier in Frankfurt als Postdoc-Forscherin gearbeitet habe. Das ist auch die Phase, wo ich Alleinerziehende geworden bin. Meine Kids waren 2 und 1 und ich konnte kein Deutsch sprechen, ich hatte kein Netzwerk, ich hatte kein Geld, ich hatte wirklich das Gefühl, nichts außer mich selbst und meine Kids.
So. Und der Typ war einfach weg.
Der war nicht einfach weg, aber es gab nicht viel Unterstützung, ich würde es mal so sagen. Ja. Und das war für mich eine extremst schwere Zeit, wo ich an all meine Grenzen gestoßen bin. Und wissen Sie, dann hilft mein Intellekt ja auch nicht mehr. Und ich habe dann tatsächlich die Achtsamkeit.
Ist einfach nur Stress.
Ja, das war rein Stress. Also ich war sehr stark von mir selbst getrennt. Also es gibt einen Spruch, der sagt, Stress trennt dich von dir selbst. Ich habe das erfahren. Ich habe das körperlich erfahren. Ich habe das mit meinem ganzen Wesen so erfahren. Und die Achtsamkeit war für mich eine Lebenslinie, eine Lifeline. Mhm. Also vielleicht sogar noch mehr als Therapie in dem Sinne.
Mhm. Ja. In dem, was Sie jetzt tun, Sie sind als Coach, als Beraterin unterwegs, Sie sind selbstständig. Meine Güte, und ich muss mich heute dauernd räuspern. Ja, weil ich ein bisschen zu spät gekommen bin und Hektik hatte und Stress in meinem Kopf hatte und Sie waren schon da, das fand ich ganz peinlich. Sie sind selbstständig, Sie arbeiten als Coach, Sie wollen Menschen helfen, ist wahrscheinlich so ein grundsätzlicher, besserer Ausdruck. Wozu genau wollen Sie Menschen helfen? Oder wobei genau? Vielleicht wozu?
Ja, wozu, wobei? Am Ende des Tages, das Glück entsteht nicht nur in der Aktion mit unseren Umständen, aber ganz stark in uns selbst. Also innere Ruhe, Gelassenheit, ich fühle mich gut, obwohl vielleicht auch Schlechtes in meinem Leben passiert. Am Ende des Tages ist das etwas, was in unseren Händen liegt. Und da hat die Forschung schon so viel gezeigt, in was wir tun können. Und da habe ich gedacht, ich mache es meine Mission, um die Wissenschaft zu teilen mit anderen, damit sie selbst entscheiden können, tue ich das oder tue ich das nicht. Aber wenigstens, dass Leute das wissen. Und da muss ich jetzt noch dran erinnern, ich muss gerade denken an einen super schönen Abend bei mir zu Hause, als ich Alleinerziehende geworden bin, sind Freunde aus Belgien zu mir gefahren und wir hatten einen super schönen Abend zusammen. Dann haben die gefragt so, du, was forschst du dann eigentlich, was machst du in deiner Forschung? Und ich sage, okay, ich werde das mal aufmalen. Und ich habe das ganze Gehirnmodell aufgemalt und ich habe dann Achtsamkeit dazu geholt und gesagt, guck mal, das macht genau das und das. Und die waren alle begeistert. Und ich fand das so schön, weil wir eigentlich aus Belgien reden, wir sehr wenig über unseren Job, wirklich ganz wenig. Und ich habe sogar noch ein Bild davon, wo ich am Küchentisch stehe mit so einem Bild in der Hand vom Gehirn und erklärt habe, wie Achtsamkeit funktioniert und was es mit unserem Gehirn tut. Und die waren so begeistert. Und das ist wirklich so ein Moment gewesen, wo ich gedacht habe, wenn ich meine Freunde, meine belgische Freunde, die nie nach meinem Job fragen, begeistern kann für meine Arbeit, dann gibt es noch mehr da draußen, bei denen ich das auch kann. Mhm. Und ich glaube, wir sind alle hier auf dieser Welt mit einem Ziel und das ist wirklich, dass es uns gut geht, dass wir glücklich sind. Das wünschen wir unserer Lieben zu auch und da können wir so viel tun. Und das wäre zu schade, wenn ich da nicht von mir hören lassen würde.
Mhm. Ja. Weil Sie so viel wissen und, aber eigentlich wollten Sie Juristin werden, habe ich gelesen.
Ja, richtig.
Bedauern Sie es, dass Sie es nicht geworden sind?
Nee, ich bin sehr froh, mit wo ich jetzt gerade bin. Aber das ist auch sehr lustig, dass Sie das fragen. Früher als Kind habe ich immer zu meiner Mama gesagt, Mama, entweder möchte ich Bäckerin werden, ich weiß, sagt man das so auf Deutsch, Bäckerin, so ja. In einer Bäckerei arbeiten, ich würde Bäckerin werden oder Juristin. Hat meine Mutter zu mir gesagt, du wirst Juristin, du redest viel zu viel. Hat sie das irgendwie gesagt, wenn man viel redet, dann werdet man Juristin. Und ich habe das irgendwie so im Kopf behalten, keine Ahnung, was Juristen dann tun, das wusste ich als Kind ja gar nicht, nur dass sie viel reden, da dachte ich, okay. Stand ich an der Uni in der Schlange, um mich anzumelden. Und ich stand in der Schlange und ich dachte, ich weiß eigentlich gar nicht, was Juristen tun. Will ich das eigentlich? Da habe ich gedacht, nein, ich mache Psychologie. Und ich habe dann in der Schlange entschieden.
In der Schlange haben Sie das entschieden?
In der Schlange habe ich entschieden,
ich mache Psychologie. Spontane Entscheidung.
Richtig, spontane Entscheidung. Und es ist die beste Entscheidung überhaupt gewesen, das zu tun.
Ja. Und Sie waren 16 oder 17 vielleicht?
Ja, knapp
mit 16. Die haben die doch bestimmt auch alle geguckt. Was will das Kind hier?
Das weiß ich nicht.
Das haben Sie kann sich sein, da, ja. Haben Sie sich da auch fremd gefühlt unter so viel, ja, deutlich älteren Menschen?
Ich habe mich so zu Hause gefühlt. So zu Hause. Das war für mich, glaube ich, das erste Mal. Also das war bei mir zu Hause nicht immer eine leichte Situation. Ich bin weggegangen von zu Hause. Ich bin an der Uni angekommen und ich habe mich so zu Hause gefühlt, weil ich... Und das ist wieder das Ding, ich denke sehr gerne, ich überlege sehr gerne, ich studiere sehr gerne, ich bin wahnsinnig neugierig und plötzlich wurde mein Gehirn so gefüttert mit all diesen Dingen und das war für mich eine ganz neue Welt, die sich geöffnet hat. Vielleicht habe ich die andere gar nicht so wahrgenommen.
Mhm. Mhm. Und backen Sie jetzt auch
etwas? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Die Leidenschaft ist nicht zum Blühen gekommen.
Nein, ich glaube, meine Kinder, die würden, wenn sie das hören, so lachen, weil ich tatsächlich...
Wie kann der diese Frage stellen?
Ja, die Mutter, die backt gar nicht und die kocht auch gar nicht. Also das ist wirklich überhaupt nicht meine Welt. Gar nicht meine Welt.
Aber als Kind konnten Sie sich's vorstellen.
Ja, weil ich gerne Süßigkeiten gegessen habe.
Ach so, also, leichter Zugang.
Richtig, ja.
So geht das. Beim Glück haben Sie Techniken untersucht, die uns helfen. Sie sagen, es treibt uns alle an, dieses Bedürfnis, dieser Wunsch. Sie haben es vorhin ja auch schon gesagt, dass Sie das gestern Abend allen gewünscht haben, allen Menschen. Ist der deutsche Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied, richtig?
Ja und
jeder
nein.
Und jede?
Also lass uns jetzt mal sagen, dass wir kommen ja auf diese Welt und wir haben in unserem Gehirn bestimmte Muster. Und bestimmte Muster können wir ja auch gar nicht ändern. Also ich bin auf diese Welt gekommen, ich habe blaue Augen, ich werde meine Augenfarbe jetzt nicht ändern können, auch nicht, wenn ich sehr stark darüber nachdenke. So gibt es ja auch in unserem Gehirn bestimmte Tendenzen, mit denen wir auf die Welt kommen, die auch stabil bleiben in unserem Leben. Das sind bestimmte Persönlichkeitsmerkmale. Jetzt ist es so, wir können mit diesen Persönlichkeitsmerkmalen sehr gut arbeiten. Wir können uns bewusst werden von diesen bestimmten Tendenzen und dann können wir mit unserer Selbstregulation die Emotionen, die daraus kommen, ändern, steuern, damit es uns besser geht. Also wir können schon sehr viel tun, aber es gibt auch Einziges, was wir nicht tun können. Und das ist ja auch okay.
Mhm. Ja? Und man kann viel lernen und ich bin auch bei diesem Spruch immer so ein bisschen skeptisch und dachte, ich muss Sie jetzt mal fragen, weil ich immer denke, das klingt dann auch so, du bist an allem selber schuld. Und das ist stimmt für viele Menschen oder für manche Menschen stimmt es einfach nicht.
Nee, so ist das. Und ich bin eigentlich wirklich sehr froh, dass Sie das ansprechen, weil es zu viel gesagt wird, wir können egal welche Person werden. Wir können egal was erreichen. Da gibt es auch Limiten. Also, und ich denke zum Beispiel an, also eine meiner Geschwister, die hat eine sehr große Tendenz für Depressionen. Und das hat sie wirklich auch mit der Geburt mitgekriegt, diese Tendenz. Und es passiert wirklich, dass sie Tage hat, wo die aufsteht und die hat das Gefühl, ich habe keine Lust, hier zu sein. Hm. Und ich habe noch nie diese Gedanken gehabt, aufzustehen, zu denken, ich habe keine Lust, hier zu sein. Aber sie hat die. Und sie hat die nicht, weil sie sich das ausgedacht hat, aber das ist wirklich, weil sie eine Tendenz hat zu Depressionen. Und was sie tun kann, ist lernen, damit umzugehen. Wie gehe ich mit diesen Gedanken um? Wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Wie kann ich mein Leben so gestalten, damit es mir gut geht? Das kann sie tun. Aber dass sie die Tendenz hat, das kann sie nicht ändern. Hm. Und da finde ich, dass es gibt viele Menschen, denen geht es einfach gut, denen geht es immer gut, gefühlt. Und manchmal habe ich das Gefühl, es gibt sehr wenig Verständnis für Leute, so wie zum Beispiel meine Schwester, weil ich dann denke, das Leben ist doch schön, guck mal die schöne Seite vom Leben an. Mhm. So einfach ist das ja nicht. Ja? Mhm. Und ich denke, da ein bisschen mehr Verständnis und Akzeptanz für die Diversität, die es gibt zwischen Menschen, was jetzt diese Gefühle betrifft, halte ich für sehr, sehr, sehr wichtig.
Mhm. Ja. Wie bauen Sie das in Ihre Coachings ein oder in Ihren Ansatz? Sie haben ganz viele unterschiedliche Menschen, denen Sie Techniken, ich sage jetzt auch mal wieder Selbstregulation, es ist ja am Ende auch wieder das, beibringen wollen oder in denen Sie einfach so eine Tür zum Verständnis dessen, was in unserem Gehirn stattfindet, öffnen wollen. Mhm. Wie machen Sie an dieser Stelle klar, es gibt Grenzen?
Ja.
Du kannst nicht alles erreichen, was du willst.
Ich spreche das einfach so aus. Ich spreche das wirklich einfach so, genauso wie Sie das ausgesprochen haben, das sage ich dann auch. Also wenn ich jetzt meine Arbeit anschaue, gibt es einen Teil von meiner Arbeit, das sich ganz stark fokussiert auf Persönlichkeit im Gehirn. Das ist jetzt nicht in diesem Buch beschrieben gehabt. Und das ist ein Thema, wo ich sehr, sehr viel Zeit nehme und wo ich bestimmte Persönlichkeitsmerkmale basierend auf Gehirnmodelle erkläre. Wie zum Beispiel, es gibt Leute, die eine etwas größere Tendenz haben, um negative Emotionen zu entwickeln. Die haben in einer bestimmten Gehirnstruktur, die nennen wir die Amygdala, das ist das Stresszentrum im Gehirn. Mhm. Es gibt manche Menschen, die sind geboren mit sehr viel spontaner Aktivität in dieser Gehirnstruktur und manche, die haben viel weniger von Natur aus. Und wenn diese beiden Menschen auf die Welt kommen und die sind in einer gleichen Situation, dann werden die emotional sehr unterschiedlich auf diese gleiche Situation reagieren. Mhm. Und da, wo ich...
Die eine fürchtet sich, die andere sagt, kriegen wir doch hin.
Richtig, genau, richtig. Und lass uns mal sagen, die müssen hier beide ein Interview führen im Radio. Das kann eine stressvolle Situation sein.
Ich hoffe, ist es nicht für Sie?
Nee, für mich ist es jetzt nicht so. Aber ich kann mir vorstellen, wenn jemand reinkommt mit sehr viel Amygdala-Aktivität, dann entsteht eine Art von Unsicherheit und Angst. Und rein biologisch wird diese Unsicherheit und Angst uns in unsere Leistung blockieren. Ja, das heißt, ich komme vielleicht nicht auf richtige Sätze auf Deutsch oder ich weiß nicht, wie ich die Frage beantworten sollte. Und das macht schon, dass eins, die Menschen emotional unterschiedlich in so einer Situation sitzen und zwei, auch eine unterschiedliche Leistung bringen oder unterschiedliche Dinge sagen. Und das, wo ich mich sehr stark darauf konzentriere, in diesem Teil in meinen Seminaren, ist, es gibt so einen Satz auf Französisch, der heißt: Il faut de tout pour faire un monde, was bedeutet, wir brauchen jeder, damit die Welt funktioniert. Mhm. Und das ist so wichtig, weil auch die Personen, die von Natur aus etwas ängstlicher sind, die haben mit dieser Ängstlichkeit auch bestimmte Stärken zusammenhängen, die sehr wichtig sind für diese Welt. Und dass man da auch wieder so das sehen kann und erster Schritt sehen kann, zweiter Schritt, ich akzeptiere es und dritter Schritt, ich schätze es, Da bringe ich super viel Aufmerksamkeit drauf in meine Seminare, weil das vor allem im Führungsbereich zu wenig gesehen wird. In jedem Team sitzt eine Person, die von Natur aus etwas ängstlicher ist. Und die Person, die hat alle Recht, da zu sein mit dieser Angst. Und schön ist, dass wir auch diese Person wissen zu schätzen.
Mhm. Weil sie einfach was anderes mitbringt als die anderen und absolut wertvoll sein kann für ein Team. Warum ist Angst so ein... So was Dominantes für viele Menschen. Gar nicht so an der Oberfläche, aber häufig so im Untergrund. Warum ist das so? Warum müssen wir uns daran erinnern, dass wir Dinge leichter nehmen, positiv nehmen können sollten und uns nicht von unserer Angst bestimmen lassen?
Ja. Ich glaube, mit der Angst ist es so, jede Emotion, sei das positive oder eher negative Emotionen, jede Emotion hat für uns eine Botschaft. Also wenn ich hier reinkomme im Studio und ich erfahre zum Beispiel eine Unsicherheit oder eine Angst, dann sagt das etwas aus über mich. Dann sagt es zum Beispiel, ich fühle mich vielleicht unsicher, was meine Sprache betrifft. Und das stimmt auch. Ich habe das manchmal so, was das Deutsche betrifft, dass ich mich unsicher fühle.
Wir finden das total süß. Okay. Dieser leichte Akzent, den Sie haben, das ist...
Okay, schön. Ich denke immer, ich spreche akzentfreies Deutsch, aber das stimmt ja.
Entschuldigung, dann halt doch nein.
Das ist ja okay. Und ich denke, diese Angst auch, die sagt zum Beispiel, dass das, was wir jetzt tun, das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig, dass wir ein schönes Gespräch führen. Das ist mir wichtig, dass Sie Antwort auf Ihre Frage bekommen. Die Angst hat für mich eine Botschaft. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Im zweiten Schritt geht es darum zu schauen, dient die Angst mich dann irgendwie noch? Und dann sieht man manchmal, es blockiert uns öfter, als dass es uns weiterhilft. Und dann ist es gut zu schauen, was kann ich dann eigentlich tun, um mit dieser Angst umzugehen?
Das sind so ganz große Fragen, so ganz grundsätzliche Lebensfragen. Warum sind Sie überhaupt darauf gekommen, sowas behandeln zu wollen und nicht zu sagen, ich mache mal ein bisschen kleiner?
Ich glaube, weil die Antwort in dem Größeren liegt, denke ich, viel mehr als im Kleineren. Mhm. Und am Ende des Tages bin ich, man sagt auf Flämisch, im Herzen und Nieren bin ich eine Wissenschaftlerin. Und dann ist es schön, vielleicht auch auf diese Bigger Picture mich zu konzentrieren. Mhm. Ja, ich habe in meiner Zeit als Forscherin hier in Frankfurt hatte ich einen Kollegen, mit dem habe ich die allerschönste Zeit in meiner Forschungszeit waren meine Gespräche mit diesem Kollegen, wo wir manchmal das Gefühl hatten, wenn wir so viel Puzzlestückchen zusammennehmen und desto klarer der Puzzle an sich wird, dieses ganz Große, da, wovon Sie gesprochen haben, desto besseres Gefühl ist, das wir dabei bekommen. Dann haben wir das Gefühl, irgendwie kommen wir näher an eine bestimmte Wahrheit, die für uns wichtig ist. Es ist etwas, ich weiß, wenn mein Kollege jetzt zuhören würde, der würde sofort verstehen, was ich damit meine, aber diesen großen Puzzle zu legen, damit alles zusammenfließt, das ist ein, sehr schönes Gefühl, wenn man da einen Beitrag leisten kann.
Ist es nicht als Wissenschaftlerin aber dann auch immer so, dass wenn man das eine Puzzlestück hier schön rangestellt hat, wird das Puzzle größer?
Ja.
Und man eigentlich nie, so habe ich immer gedacht, arme Wissenschaftler, man kommt ja eigentlich nie zu einem Punkt, weil nach der tollen Antwort gibt es 50 neue Fragen.
Ja. Ja, wir werden nie ohne Job sein, glaube ich
das,
dann.
Ja. Gut.
Ja, genau. Ja. Aber das ist tatsächlich, wie Sie sagen, mit jeder Antwort kommen 1000 neue Fragen und ja, das, ich finde das an sich gefühlt, das fühlt sich wie eine sehr schöne Sache an.
Ja. Nicht wie sowas wie, immer muss ich den Stein den Berg raufrollen, immer ich und ja. Werde es nie fertig kriegen.
Ja.
Es ist ja. Schön, das Rollen.
Richtig, es ist schön, das Rollen und eigentlich schön, dass Sie das auch ansprechen. Es ist nicht, weil es immer weitergeht und es geht ja immer weiter, dass man nicht jetzt schon mal einen Stand der Dinge aufschreiben kann.
Mhm.
Und das ist ein Gefühl, was ich sehr stark habe beim Schreiben, weil ich weiß, die Geschichte ist noch gar nicht zu Ende. Sie wird vielleicht auch gar nicht zu Ende, aber bedeutet das, ich kann nur erst über Glück erzählen, wenn der Puzzle fertig ist, dann kommen wir ja gar nie voran mit dem Schreiben. Und das ist etwas, was ich als Wissenschaftlerin nicht loslasse, dass die Geschichte unendlich ist. Aber als Autorin muss ich das an mancher Stelle loslassen, sonst kann ich ja gar nicht so aufschreiben.
Mhm. Ja. Und Sie können es ja auch so aufschreiben, dass man es versteht. Wissenschaftssprache ist ja häufig auch eine interne Sprache. Das ist auch effektiv, dass man sich als Wissenschaftlerin untereinander verständigen kann. Das ist auch gar nicht falsch. Aber es ist eine andere Welt. Und mussten Sie das trainieren? Sie sind ja, am Ende sind Sie Übersetzerin.
Ja, richtig, richtig. Auf jeden Fall muss ich das trainieren. Ich habe das jetzt nicht formell trainiert gehabt. Mhm. Und ich glaube, ich bin noch immer dabei, um das zu tun. Ich glaube, am Anfang, was ich gemacht habe, als ich angefangen habe, auch Keynotes zu halten, in Organisationen zum Beispiel, habe ich das erste Mal auch für meine Forschungskollegen gemacht, um zu schauen, ist es okay, darf ich das so sagen? Und da merke ich, dass ich einfach sehr stark auf meine Worte achten muss. Wie kann ich das sagen? Sage ich zum Beispiel, der Präfrontalkortex, das ist jetzt eine Gehirnstruktur, der macht das und das und das. Nein, der ist daran beteiligt. Das ist nun mal eine andere Sache, als zu sagen, der macht das.
Mhm.
Also es geht wirklich viel darum, so wähle ich jetzt genau die richtigen Worte, die jeder versteht, aus und die gleichzeitig auch so gut wie es geht wahr bleiben oder treu bleiben an der Wissenschaft.
Mhm. Wie aktiv war so innen drin in Ihrem Kopf das Angstzentrum an dieser Stelle, als Sie das erste Mal gemacht haben?
Extrem. Gerade wo Sie das erzählt haben, habe ich ja zurückgedacht an meinen ersten Vortrag für ein nicht wissenschaftliches Publikum. Und das war für die International Coach Federation. Das ist eine Art von Verein, würde man sagen, für alle Menschen, die Coach sind. Und die organisieren jedes Jahr eine Konferenz, wo dann bestimmte Themen angesprochen werden. Und da würde ich gefragt, als Neurowissenschaftlerin eine Rede zu halten über Selbstregulation. Ich weiß nur, ich hatte grüne Schuhe an. Und der Grund, dass ich das weiß, ist, weil es für mich ein sehr emotionales Event war. Am Tag vorher, das war in Wiesbaden, am Tag vorher war ich schon so nervös. Ich habe die Nacht kaum geschlafen, bis ich auf diese Bühne stand. Ich war wirklich sehr, sehr nervös. Inzwischen ist es so, weil ich das jetzt schon 13 Jahre mache, im Prinzip kann ich jetzt auf eine Bühne kommen und mir wird gefragt, halt mal deine Rede, dann könnte ich das tun. Ich würde schon ein bisschen aufgeregt sein, aber eigentlich nicht mehr so ängstlich als damals.
Mhm. Was haben Sie damals gemacht, um als Fachfrau die Selbstregulation, anzuschalten und zu sagen, so, liebe Caroline, du weißt, was du hier tun willst, du bist gut in dem, was du tust, jetzt mach doch einfach mal und fürchte dich nicht.
Ja.
Was haben Sie da gemacht?
Ich glaube, damals habe ich tatsächlich gesprochen mit einer Freundin vorher, um das einfach mal durchzusprechen, worüber werde ich dann überhaupt reden auf der Bühne. Ist auch eine Art der Selbstregulation, zu reden über, wie fühle ich mich dann gerade, warum ist das so, Feedback einzuholen von Menschen, die dich gut kennen und die Vertrauen haben in dir. Und ich glaube, das ist das Einzige, was ich gemacht habe damals. Jetzt würde ich das komplett anders tun, weil ich jetzt... Es ist so wie, der Schuster trägt ja nicht die besten Schuhe. Das gibt es wahrscheinlich auch bei Menschen, die sich beschäftigen mit Selbstregulation. Es ist nicht, weil ich mich auskenne, dass ich damals wenigstens gar nicht so die Technik auch alle benutzt habe. Jetzt, wenn ich aufgeregt bin, sei das jetzt für die Bühne, sei das jetzt für eine herausfordernde Situation, würde ich viel mehr mit Achtsamkeit arbeiten, um mich zu regulieren, als mit eher, ich versuche, schöne Gedanken zu finden.
Können Sie das?
Ja.
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 Das ist doch super, weil es ist ja so überraschend, ist das ja gar nicht, was Sie erzählen.
Mhm.
Und es ist ja ganz häufig eher die Frage, wie schaffe ich denn das? Ich weiß, dass ich nicht dauernd, wenn ich hier bin und mit Ihnen spreche, an morgen denken sollte oder an gestern oder an irgendwas anderes, sondern mich darauf konzentrieren sollte und muss, was jetzt hier passiert, was jetzt gerade gar nicht so schwierig ist, was sehr schön ist. Aber jeder kennt diese Situation, dass man dann die Gedanken tanzen irgendwo hin. Ja. Man weiß, dass das Mist ist. Man weiß auch, viele wissen auch, dass so Atemübungen gut sind. Das ist ja auch schon ganz viel kommuniziert worden. Und trotzdem macht man es nicht.
Ja.
Weil man sein Verhalten irgendwie ganz schlecht ändern kann. Wie kriegt man das hin?
Ja, wie man neue Gewohnheiten gestalten kann und beibehalten kann, das ist wirklich, wenn ich da eine Antwort drauf hätte, die wirklich gültig ist für alle, ich glaube, dann wäre das absolut ein wunderbares Buch. Allerdings ist es so, dass es tatsächlich, was jetzt diese Gewohnheit betrifft, das für alle wirklich schwer ist, um das umzusetzen. Es gibt, was jetzt Gewohnheiten betrifft, lass uns mal sagen, ich möchte jetzt Achtsamkeit, Meditation in meinen Alltag integrieren. Gibt es einige Tricks natürlich, die man anwenden kann, damit da schneller eine Gewohnheit rauskommt. Und das ist zum Beispiel das gleiche Uhrzeit des Tages durchführen. Ja, wenn ich aufstehe und ich sage, ich guck mal, wenn es mir heute passt, wird es wahrscheinlich nicht passen. Also wirklich einzuplanen, gleiche Uhrzeit, vielleicht auch gleicher Ort zu Hause, wirklich einen Platz, wo man das für sich tun kann. Das Teilen mit anderen Menschen, vielleicht in einen Verein gehen, so wie ich das jetzt tue für diese Zen, das hilft auch. Das ist diese Gruppe quasi, die das Ganze auch mit unterstützt. Für sich ganz klar formulieren, was ist meine Motivation, warum möchte ich das tun? Und diese Motivation auch sichtbar halten, sei das jetzt mit einem Bild, sei das mit einem Satz, wo man regelmäßig drauf schaut. Das sind so die typischen Sachen, die man benutzen kann, um eine Gewohnheit leichter einzubauen. Und an einem Punkt läuft es, würde ich mal sagen, von alleine. Und das ist der Punkt, wo man für sich wirklich die Vorteile sehr stark spürt. Dann wird es wirklich eine Motivation, das zu tun, weil man die Vorteile ganz stark spürt.
Ja. Und ist für Sie auch so eine 6-Wochen-Phase, ist das eine sinnvolle Zeit? Habe ich irgendwo mal gelesen, mache es 6 Wochen immer genauso, wie Sie es beschreiben, an dem gleichen Ort, zur gleichen Zeit. Nimm dir das vor, strukturiere es so. Und wenn man es 6 Wochen gemacht hat, hat man es?
Ja, leider stimmt das nicht. Also ich habe das tatsächlich
ich
mal...
Ich gehe jetzt.
Ja, ich habe das tatsächlich auch mal recherchiert, weil ich die Frage auch mehrmals bekommen hatte. Und ich glaube, die Aussage war, es braucht 30 Tage, um eine neue Gewohnheit anzulernen. Sei es jetzt 6 Wochen oder sei es jetzt 30 Tage gewesen. Und ich habe dann da reingeschaut und das ist basiert auf einer Studie, die tatsächlich gearbeitet hat mit eine Gruppe von Menschen, die eine neue Gewohnheit erlernt haben. Und dann haben die geschaut, jeden Tag denken sie überhaupt an diese Gewohnheit. Noch nicht unbedingt führen sie das auch aus, aber denken sie schon dran, das auszuführen. Und da haben sie gemerkt, dass durchschnittlich gesprochen die Leute 30 Tage gebraucht haben, die Mehrheit quasi, um überhaupt an diese Gewohnheit zu denken. Wenn man das wirklich alles genau betrachtet, dann hilft uns das nicht wirklich weiter. Eine neue Gewohnheit zu kreieren, basiert ganz stark auf unserer Motivation, die neue Gewohnheit zu behalten. Lass uns mal sagen, ich habe 2 Leute vor mir und beide Leute rauchen. Und die eine Person, dem geht's gut, der andere Person ist zum Beispiel diagnostiziert worden mit Lungenproblemen wegen des Rauches. Für die eine Person wird das Aufgeben zum Rauchen sehr leicht plötzlich, weil die Motivation so, es geht ihm so schlecht, die Motivation ist so riesig groß, hört von heute auf morgen auf, fasst keine Zigarette mehr an. Und diese andere Person, der es eigentlich ziemlich okay geht mit dem Rauchen, raucht einfach weiter oder findet es viel schwerer, da irgendwie aufzuhören. Vieles hängt zusammen mit unserer Motivation. Und manchmal denke ich, manche Leute, die sagen, Achtsamkeit, Selbstregulation ist nicht mein Thema, denke ich manchmal, das kann gut sein, vielleicht ist es tatsächlich auch so, aber wir kommen alle, glaube ich, manchmal an einem Punkt im Leben, wo uns vielleicht so schlecht geht, sei das jetzt eine Phase oder eine längere Zeit, wo wir denken, jetzt brauche ich wirklich etwas. Und dann ist die Motivation ziemlich groß und dann ist der Schritt auch ziemlich leicht gemacht.
Wir brauchen immer so einen Leidensdruck.
Manchmal schon, ja, richtig. Ja.
Sie haben von der Studie erzählt, es ist eine gute Brücke. Sie lesen ganz viele Studien, um aktuelles Wissen aufzuarbeiten und weitergeben zu können. Was war die spannendste, aktuellste Erkenntnis, die Sie da irgendwo gefunden haben? Spannend, überraschend?
Ich denke gerade an zwei Dinge. Eine, die für mich persönlich sehr wichtig ist, vielleicht kann ich, weil ich damit anfangen und dann, wenn wir Zeit haben, gerne noch das Zweite. Als ich jetzt dieses Buch geschrieben habe über Glück, dann habe ich ein Buch gelesen von zwei Forscher von der Harvard-Universität. Die haben eine sehr große Gruppe von Menschen untersucht, alle möglichen Maße, biologische Maße, psychologische Maße genommen und geschaut, welche Leute leben lang und glücklich. Das ist inzwischen eine sehr, sehr große Studie geworden.
Ja. Eine sehr berühmte Studie, genau.
Die heißt The Good Life, glaube ich, auf Englisch. Ja. The Good Life. Und dann werden die Forscher manchmal gefragt, könnt ihr mal kurz die Ergebnisse zusammenfassen? Und dann sage ich, das sind so viele Daten, geht nicht. Aber eine Sache kommt immer wieder raus, was Menschen glücklich macht. Und das heißt auf Englisch Meaningful Social Relationships, also bedeutsame soziale Kontakte. Und für mich hat das viel bedeutet, weil ich ein Mensch bin. Ich kann wirklich einen ganzen Monat auf einer Insel sitzen, ganz alleine und mich sehr wohlfühle dabei. Da habe ich gedacht, ja gut, das ist nur für andere Leute. Und ich habe dann weitergelesen und ich habe dann gedacht, ja, und wenn Sie jetzt denken, dass es nur für andere Leute ist, dann lesen Sie bitte weiter, so im Trant. Ich denke, ich lese weiter. Und dann stand dabei, wir überschätzen die Mühe, die wir geben müssen, um uns mit Leuten zu treffen. Und wir unterschätzen die Vorteile, die wir rausholen aus einem sozialen Kontakt. Und seit dem Schreiben des Buches, seit ich diese Studie gelesen habe, ist das etwas, was ich in meinem Leben extrem geändert habe. Also für mich ist es wirklich etwas, ich habe mich sehr wenig mit Freundschaften auseinandergesetzt. Ich hatte so 2, 3 Freunde, die ich dann auch nicht so viel sehe, aber seitdem plane ich das ganz bewusst ein, dieses Treffen mit Freunden.
Sie planen es auch bewusst ein.
Ganz bewusst,
und selbst wenn Sie dann abends müde sind, Sie müssen das ja dann wahrscheinlich auch irgendwie abends machen, Sie haben 2 Kinder, Sie müssen sich um sie kümmern, die haben Anforderungen und dann sind sie müde und dann sagen sie, ich mache es trotzdem.
Ja, ich mache es trotzdem, ja. Und das ist für mich, das
ist glücklich macht.
Musterbruch und das macht glücklich, ja.
Schön. Das war das eine?
Und das andere, was ich auch umgesetzt habe, das ist das ganze Thema Sonnenlicht. Es gibt sehr viel Forschung über, wie wichtig Sonnenlicht ist für unsere Gesundheit, mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit. Es ist ja so, dass wir leben anhand von einem 24-Stunden-Rhythmus. Ja, es gibt Tage, es gibt Nacht, es gibt Zeiten, wo wir müde sind und schlafen, es gibt Zeiten, wo wir wach sind und uns gut fühlen. Das ist dieses Rhythmus. Und fast alle körperliche und psychologische, emotionale Prozesse, die stimmen sich ab auf diesem Rhythmus. Aber dieses Rhythmus ist bei vielen von uns total zerstört, weil wir viel zu wenig Zeit draußen verbringen. Und die Forschung, die zeigt ganz klar, dass diese innere Uhr, die wir haben in unserem Gehirn, die diesen Rhythmus quasi organisiert, dass wir diese innere Uhr so leicht unterstützen können, indem wir nach dem Aufstehen rausgehen und Richtung Sonne schauen.
Und also rausgehen heißt jetzt nicht in eine Stunde spazieren gehen, sondern einfach mal vor die Tür treten.
Richtig. 2 Minuten, wenn die Sonne richtig scheint, in unsere Augen scheint oder Richtung Gesicht scheint und es gibt keine Wolke, dann reichen 2 Minuten aus, sonst braucht man vielleicht 10 Minuten. Und das ist etwas, da gibt es so viel wissenschaftliche Unterstützung, dass auch Menschen mit Tendenzen zu Angst oder Depression, dass die Menschen sich sehr viel besser fühlen, wenn sie tatsächlich mehr rausgehen und im Tageslicht quasi draußen Zeit verbringen. Und das habe ich für mich auch komplett anders umgesetzt. Das mache ich jeden Morgen, trinke ich meinen Kaffee, auch heute früh saß ich auf meiner Terrasse draußen, auch wenn die Sonne nicht scheint, gibt es trotzdem Sonnenlicht und das hilft schon.
Dann mummeln Sie sich ein. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist nicht sehr warm hier im Studio. Sie frieren auch leicht. Sie haben einen Kuschelpullover an. Ja. Dann haben Sie sich heute früh auf dem Balkon sehr eingehuschelt.
Habe ich mit diesem Pulli. Ja, richtig.
Ja. Und das machen Sie jeden Tag?
Das mache ich
lieber jeden Tag. Lieber 10 Minuten eher aufstehen und sich das gönnen?
wenn ich früh aufstehen muss, weil ich zum Beispiel einen Termin habe, bin ich so oder so draußen und dann benutze ich einfach die Zeit, wo ich dann zum Auto laufe oder vom Auto zum Termin laufe, um quasi das Sonnenlicht zu tanken. Mhm. Also ich glaube, dass wir eigentlich immer die Möglichkeit haben, wenn wir keine Termine haben, machen wir es sowieso. Wenn wir Termine haben, verknüpfen wir das quasi mit dem Termin.
Mhm. Jetzt haben wir über die Erkenntnisse der Hirnforschung gesprochen, die spannenden, die Sie auch umsetzen. Das ist sehr schön. Was war Ihre letzte spannende Selbsterkenntnis?
Ich muss mal kurz denken, das können Sie rausschneiden, meine Denkphase.
Ich finde das sehr schön, wenn man spürt, dass Menschen denken.
Ja, ich glaube für mich, was mein Erkenntnis war, tatsächlich ist, dass ich, genau das ist es, dass schließt so wieder der Kreis mit dem, was wir ganz am Anfang besprochen haben, ist, dass ich viel zu viel kopflastig bin. Und das ist etwas, was vor allem durch meine Zen-Meditation rausgekommen ist, dass ich viel zu wenig in Kontakt stehe mit meinem Körper, mit meinen Gefühlen. Aber am Ende sind es meine Gefühle und mein Körper, die quasi mir eine Richtung geben im Leben, eher als rein mein Verstand. Und das ist etwas, ich achte viel, viel mehr drauf. Dass ich, wenn ich in einer Situation bin, statt zu denken, ich versuche da ein Konstrukt draus zu bauen, mit meinen Gedanken zu spüren, was spüre ich eigentlich? Und da liegt dann auch die Antwort. Mhm. Und das ist etwas, das ist für mich sehr neu. Ja.
Es ist selbst für Sie neu?
Ja.
Das überrascht mich.
Ja.
Ja. Caroline Notbart ist zu Gast, Neurowissenschaftlerin, Coachin, Bestseller-Autorin, die ganz schöne Bücher schreibt. Ich sage das jetzt schön auch so, es sind Bücher, die sich gut lesen, die Ratgeber sind. Darf ich Ratgeber sagen? Oder ist das ein... man kann da wirklich was draus lernen. Und sie sind aber auch schön, weil sie auch bemalen. Mhm. Das aktuelle Buch ein bisschen weniger.
Ja.
Ich habe es ein bisschen vermisst, bis auf ganz zum Schluss Tantra Gertrude, die Personifizierung der schlechten Gedanken ist. Ich finde das Bild ja total cool. Diese Frau, wie Sie sie da gemalt haben. Was malen Sie, wenn Sie nicht Bücher illustrieren?
Vor allem Landschaften. Ja, vor allem Landschaften. Es ist ja so, dass ich in der Corona-Zeit viel zu Hause war, weil ich eigentlich meistens unterwegs war für die Arbeit. Plötzlich kam ich von sehr viel Arbeit auf viel zu Hause sein. Und mein Vater ist Künstler und er postet regelmäßig so seine Kunstwerke auf Facebook zum Beispiel. Und ich hatte dann so ein Kunstwerk gesehen und ich dachte, komm.
Er malt auch.
Mein Vater malt auch, ja. Aber der kann unglaublich gut zeichnen und malen. Also der ist wirklich sehr, sehr talentiert und hat auch dann eine Ausbildung gemacht und noch immer damit beschäftigt. Und er hat so ein Kunstwerk gepostet von Wasser mit einem Boot. Und ich dachte, komm, wenn dein Vater das kann, kannst du doch auch, probier's mal aus. Boah, das sah gar nicht aus. Da habe ich das ihm geschickt gehabt. Und ich glaube, der hat sich sehr stark zurückgehalten mit seinem Kommentar da. Und dann habe ich gedacht, so, weißt du, ich werde das Schritt pro Schritt mal angehen, die mit Wasserfarben zu arbeiten. Mhm. Und ich habe einiges ausprobiert. Ich habe auch mal einen Kurs gemacht, einen Malkurs, einen Zeichenkurs habe ich auch gemacht. Und für mich dieses ganze Malen und Zeichnen, für mich hat ganz viel zu tun mit Loslassen. Wenn wir zum Beispiel mit Wasserfarben arbeiten, dann arbeiten wir mit sehr viel Wasser auf dem Papier. Mhm. Dann bringen wir Wasser drauf, aber du weißt eigentlich nie, was passieren wird.
Mhm. Es ist nichts, womit man was ganz konkret, ganz Genaues zeichnen kann.
Nee. Genau.
Es verläuft ja immer so ein bisschen. Und
richtig.
Gerade das ist ja auch das Schöne, es hat so was Zartes.
Ja, ja, absolut. Und es einfach auch anzuschauen, man hat Wasser, dann benutzt man schöne Farbe drauf und man sieht, wie das Wasser so sein oder die Farbe einen Weg sucht. Das finde ich wunderbar schön und ich denke dann immer, Wasser findet immer einen Weg, so wie die Liebe. Das sage ich mir immer wieder, wenn ich male, denke ich, ich kann das nicht kontrollieren. Die Liebe fließt, wohin sie fließen soll. Und genauso ist das mit Wasser. Wasser fließt, wohin es fließen soll. Und das mit Farben vermischt, ich finde das eine sehr schöne Aktivität.
Und das sagen Sie mit Ihrer schwierigen Kindheitserfahrung, muss ich das jetzt erzählen? Ihr Vater hat sich ziemlich schnell von Ihnen, von seinen Kindern abgewendet. Und abgewendet ist das richtige Wort. Mhm. Und Sie sagen, die Liebe findet ihren Weg?
Ja, tatsächlich. Ich habe auch sehr viel Liebe erfahren in meiner Kindheit. Also vielleicht nicht an dem Punkt, wo mein Vater sich abgewendet hat, von ihm ja nicht mehr, aber wenigstens, ich habe 5 Geschwister und wie ich schon erwähnt habe, ich habe eine super tolle Beziehung zu meinen Geschwistern. Hm. Und da spüre ich habe sehr viel Liebe gespürt, zum Beispiel ganz besonders für meine jüngere Schwester, also die Schwester, von der ich schon erwähnt habe, die Evelyn, die Evi. Da habe ich habe so eine große Liebe für meine kleine Schwester, als wäre sie fast wie mein Kind. Und ja, da ist die Liebe schon geflossen auch. Und von daher, auch wenn einiges nicht gut gelaufen ist, ist, glaube ich, vieles auch ganz schön gelaufen und habe ich wirklich sehr viel Liebe erfahren.
Wir waren über das Malen auf dieses Thema gekommen. Malen Sie viel, wenig? Ist das sowas wie ein Hobby oder ein Ausgleich oder eher auch wirklich was, was Sie dann einsetzen, um Bücher zu illustrieren? Oder malen Sie es auch für sich?
Ich male meistens für mich. Als das erste Buch jetzt erschienen ist, dann kam die Frage vom Verlag, ob ich Lust hätte, mein eigenes Buch zu illustrieren.
Die wussten, dass sie malen können.
Genau, stimmt. Ja, ich habe auf Instagram habe ich so einige Bilder, die ich dann poste, wenn ich etwas gemalt habe.
Es ist so süß. Es sind so schön. Es ist wirklich einfach nur schön. Und gerade dieses Malen mit Wasserfarben ist eben sowas, was Ungenaues, was mir eigentlich gar nicht zu Ihnen, Sie, der Gedankenfrau, der Wissenschaftlerin passt, aber Sie haben ja auch schon erzählt, wie wichtig das andere ist.
Ja. Genau. Ja, und die haben tatsächlich die Bilder gesehen auf Instagram und dann kam die Frage, ob ich Lust hätte, mein eigenes Buch zu illustrieren und ich habe lange überlegt, weil ich mich sehr unsicher gefühlt habe mit dem Malen und habe ich gesagt, okay, aber nicht das Cover. Und ich glaube, 2 Wochen später kam das Buch dann in meine Mailbox zurecht und auf dem Cover stand ein Bild von mir. Und ich dachte, ja, das passt, das ist okay. Wir machen auch das Cover selbst. Und
3 Tage, 2 Frauen, ein Affe und der Sinn des Lebens heißt das Buch.
Richtig, so heißt es, ja. Genau. Und seitdem, also ich male vor allem für mich und das sind Momente, wo ich mir sage, es muss nicht richtig sein, es wird eh nicht richtig sein. Es ist nur richtig, weil du deine Gefühle reinbringst und das ist vielleicht so Ausgleich zu meiner Arbeit.
Warum haben Sie überhaupt angefangen, Bücher zu schreiben und eben populäre Bücher zu schreiben? Das erste Buch mit dem langen Titel, der auf den Sinn des Lebens endet, ist ja eher erzählerisch. Das aktuelle Buch vom Glück der richtigen Gedanken, das ist wirklich so quasi ein geführter Ratgeber zum Glück der richtigen Gedanken, ja, das passt schon so. Warum haben Sie überhaupt angefangen, Bücher zu schreiben?
Ich habe eine Freundin aus Belgien, die kenne ich schon seit ich, glaube ich, 6 Jahre alt bin. Und mit ihr habe ich gesprochen, ich glaube, vor einigen Monaten, als mein zweites Buch rausgekommen ist. Und dann hat sie gesagt, du Caroline, kannst du dich noch daran erinnern, dass du mal ein Buch geschrieben hast als Jugendliche? Da sage ich, ja, das stimmt. Und dann hat die Träne in den Augen bekommen und sie gesagt, das war doch immer ein Wunsch von dir, ein Buch zu schreiben. Mhm. Ich sage, das stimmt. Ich hatte das komplett vergessen, aber ich schreibe auch Gedichte zum Beispiel. Ich hoffe wirklich, mein nächstes Buch darf ich meine Gedichte hoffentlich veröffentlichen. Schreiben ist immer meine Welt gewesen, weil ich als Kind die Zeit, die ich erlebt habe, vielleicht schwer verbal gesprochen ausdrücken konnte, aber beim Schreiben konnte ich das immer. Ich habe immer Tagesbuch gehabt, ich habe Gedichte geschrieben, ich habe Geschichte geschrieben. Ich glaube, für mich, alle Gefühle, die ich irgendwie nicht wusste, wie kriege ich die raus, das habe ich gemacht mit meinem Schreiben. Und das Schreiben, das steckt einfach ganz tief in mir drin. Schon seit wann auch immer ich schreiben konnte.
Mhm. Ja. Das sind 2 sehr starke, die Kopffrau und die emotionale Frau, die beide irgendwie miteinander auskommen müssen.
Ja.
Und das Lernen. Was ist mit all dem, was Sie tun, was ist die Botschaft, die grundsätzliche Botschaft, die Sie unter die Leute bringen wollen, mit dem, was Sie als Coach tun, mit dem, was Sie in Ihren Seminaren tun, mit den Büchern tun für ganz viele Menschen?
Ja. Ich glaube, einen Schritt zurückzunehmen und dann Stille zuzulassen. Ich glaube, wenn ich die Botschaft rüberbringen kann und Leute lassen sich darauf ein, etwas Zeit mit sich zu verbringen, einen Schritt zurückzunehmen und irgendwie einen Ruhepunkt zu finden im Kopf. Ich glaube, wenn Leute das tun würden, für die meisten, glaube ich, wäre das wirklich ein Game Changer.
Hm. Ja. Ruhe.
Ruhe im Kopf.
Ruhe im Kopf, ja. Mhm. Man kriegt es ja ganz oft gesagt, lass die Gedanken ziehen, konzentriere dich auf den Atem oder worauf auch immer. Mhm. Ich denke immer, ja, würde ich gerne. Danke für diesen Hinweis. Aber ich konzentriere mich wirklich auf meinen Atem und nach 2 Sekunden sind die Gedanken wieder da.
Ja.
Und ich kann sie nicht ziehen lassen, wie einfach so ein Film. Mhm. Wie lerne ich das?
Ja. Schön, wie Sie das beschrieben haben und schön, dass Sie das ja auch schon mal ausprobiert haben. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen regelmäßige Praxis ist, dass Sie das so tun.
Aber ja,
es
ja,
klingt
ja,
so wenigstens.
Ja, ja.
Ich glaube, da vielleicht ein wichtiger Hinweis aus dem wissenschaftlichen Bereich. Also wir haben in unserem Gehirn ganz viele Netzwerke. Ein Netzwerk ist eigentlich eine Sammlung von Gehirnstrukturen, die ihre Aktivität synchronisieren. Und es gibt ein Netzwerk, was sehr dominant ist. Und das ist ein Netzwerk, was ständig unsere Gedanken triggert. Manchmal nennen wir das auch, das ist so der Affe im Kopf. Ja? Und dieses Netzwerk, desto mehr Stress wir haben, desto mehr wir unter Druck stehen, desto mehr Angst wir haben, desto aktiver ist dieses Netzwerk. Desto mehr es uns zum Beispiel auch in der Nacht wach hält und uns daran erinnert, warum wir Sorgen haben. Jetzt ist es so, wir haben in unserem Gehirn auch noch ein anderes Netzwerk. Ein Netzwerk, was wir aktivieren, wenn wir zum Beispiel ins Spüren gehen. Wir spüren den Atem oder wir machen eine Art von Bodyscan. Und das Wichtige ist, und das ist wirklich da, wo die Kraft liegt von dem Ganzen, diese beiden Netzwerke in unserem Gehirn, die können nicht gemeinsam aktiv sein. Das heißt, dass dieses Netzwerk, was ständig ihre Gedanken triggert, das kann nicht gemeinsam aktiv sein mit dem anderen Netzwerk, was wir aktivieren, wenn wir zum Beispiel den Atem spüren. Und in unserer Meditation, sei es jetzt Achtsamkeit, sei das jetzt Zen-Meditation, wechseln wir quasi die ganze Zeit Aktivität in diese beiden Netzwerken. Und auch wenn Sie das Gefühl haben, jetzt sind meine Gedanken wieder da, das ist voll okay. So funktioniert das Gehirn. Wenn Sie dann das als Zeichen benutzen, um wieder Ihre Aufmerksamkeit zum Atem zu bringen, dann schalten Sie das ganze Netzwerk, was diese Gedanken triggert, wieder aus. Mhm. Das, wo ich meine Schwierigkeiten habe, ich habe das jetzt gestern in meiner Zen-Meditation ausprobiert, ist, dass ich meine Gedanken irgendwie auf eine Wolke setze und dann die Wolke vorbeiziehen lassen. Für mich bleibe ich dann irgendwie ganz stark visuell in einem Bild, was zusammenhängt mit meinen Gedanken. Mhm. Und dann für mich entsteht dann Chaos. Ich hatte gestern dann zum Beispiel meine Zen-Lehrerin, die auf einer Wolke saß und die hat mich zugewunken. Und dann einmal ich damit in Verbindung getreten bin, das war alles noch schlimmer gemacht. Und ich habe gedacht, nein, ich spüre einfach den Atem. Und ich habe den Atem gespürt, da war sie weg. Und ich denke, also das Gehirn ist nicht in der Lage, gleichzeitig zu denken und gleichzeitig zu spüren. Das heißt, in einer Meditation geht es immer wieder darum, jetzt spüre ich. Und du kannst deine Hände, du kannst deinen Atem nur hier und jetzt spüren. Und auch wenn die Gedanken dann kommen, ist okay. Wichtig ist, sich nicht aufzuregen, zu sagen, okay, ich habe die wieder, jetzt ist die wieder da auf der Wolke, aber dann wieder einfach in Spüre gehen. Und das kann jeder. Jeder kann spüren.
Ja, ja. Ja. Und man muss nur den Schalter finden.
Ja.
Und vielleicht kann man den Schalter dann auch so trainieren, dass er ein bisschen länger angeschaltet bleibt und nicht gleich wieder ausgeknipst wird vom anderen.
Ja. Ja, ja, und da, auch das, wenn das nicht gelingt, ist es auch okay. Also das ist wirklich ganz wichtig, dass das Allerwichtigste ist, dass man sich davon bewusst wird, jetzt werde ich wieder abgelenkt von meinen Gedanken. Das ist dein Schalter. Und am Ende, ob der Schalter 1000-mal kommt oder der kommt nur 5-mal in einer Meditation, beide sind effektiv. Beide Meditationen sind effektiv. Wichtig ist nur, ich höre es, meine Gedanken lenken mich ab und jetzt gehe ich wieder ins Spüren. Mhm. Also das vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis, weil ich tatsächlich öfter die Frage bekomme, ich hatte heute tausende Gedanken, ist okay. Du warst dir davon bewusst und das ist wichtig.
Ja. Sich nicht dafür zu verurteilen, dass es so war,
ja.
Steht so ein bisschen dahinter.
Ja, richtig. Ja.
Können Sie, Sie haben jetzt natürlich lauter positive Zugänge dazu gelegt, können Sie auch so eine Skepsis gegenüber diesem Achtsamkeitshype verstehen? Es wird ja in ganz vielen Zeitschriften sehr viel darüber gesprochen, überall. Für mich hat es auch so ein bisschen häufig so, steht für mich dahinter so eine Idee von, wir bauen uns selbst zu einer, jeder ist eine seine kleine achtsame Insel, wir sind alle ganz achtsam mit uns selbst und verinseln uns und lassen die Welt möglichst draußen, weil die Welt ist böse. Für mich ist es eher so die Ego-Gesellschaft, die ich eigentlich nicht will, weil ich denke, wir müssen halt miteinander leben. So ist es. Wir müssen und es ist auch gut, miteinander zu leben. Sie haben von dem Glück, das entstehen kann, wenn man eben sich mit guten Menschen oder Menschen, die einem gut tun, trifft, regelmäßig trifft, haben Sie schon erzählt. Mhm. Ich finde immer, wir müssen uns mehr solidarisieren, als uns zu vereinzeln.
Ja.
Können Sie so eine Skepsis verstehen oder denken Sie, der Typ ist auf einem völlig falschen Weg?
Nein, absolut. Absolut. Ich glaube, am Ende, also einer der größten Effekte von Achtsamkeit oder regelmäßiger Achtsamkeitspraxis ist eine erhöhte Empathie. Und man sieht auch bestimmte Gehirnstrukturen, die beteiligt sind an empathisches Vermögen, dass man tatsächlich, dass die Gehirnstrukturen auch wachsen durch regelmäßige Achtsamkeitsmeditation. Also es ist ja so, dass in der Achtsamkeitspraxis selbst man tatsächlich ganz stark bei sich ist und immer wieder die Aufmerksamkeit zu sich bringt. Mhm. Allerdings die Effekte, die daraus entstehen, sind sehr positive soziale Effekte.
Also ist meine These schon falsch? Wir konzentrieren uns auf uns selbst und deshalb vereinzeln wir uns selbst und konzentrieren uns nur auf uns selbst. Die sagen, das stimmt gar nicht.
Ja.
Wir werden empathischer dadurch.
Absolut, wir werden dadurch empathischer, genau.
Schön.
Also es ist ja auch so, dass wenn wir regelmäßig Achtsamkeitspraxis durchführen, werden wir uns auch viel mehr bewusst von unseren Gedankenmuster und wie wir die Welt da draußen bewerten. Und sich davon bewusst werden und diese Bewertung auch loslassen zu können, dadurch entsteht auch eine sehr große Offenheit und Akzeptanz der Welt gegenüber. Das ist eines. Und dann zwei, tatsächlich auch die Empathie. Da gibt es viele Studien, die gezeigt haben, dass Menschen empathischer werden. Mhm. Und weniger, also wenn die Amygdala dann auch nochmal zurückgeht in ihre Aktivität, entsteht auch weniger aggressive Ausdrücke von unseren Gefühlen, was natürlich auch etwas ist, was man öfter sieht in Konflikten. Also von daher, ich würde genau das Umgekehrte sagen, dass diese Achtsamkeit tatsächlich unsere sozialen Beziehungen signifikant verbessert.
Mhm. Ja. Sie können das auch ausstrahlen. Es ist sehr schön, das hier zu spüren. Ja. Ich gucke jetzt ein kleines bisschen auf die Uhr. Wir müssen in die Schlussschleife. Wenn Sie sich einen Ort vorstellen oder es gibt ja ganz häufig so diesen Hinweis, stellen Sie sich irgendeine schöne Szenerie, einen schönen Ort vor, um gerade die Amygdala ein bisschen runterzudimmen. Was stellen Sie sich da vor?
Ein Wald mit einem See, sehr viel Wasser vor allem, vielleicht auch ein kleines Boot. Aber vor allem Wald, Natur.
Warum Wald?
Ja.
Was ist Wald für Sie?
Ich fühle mich im Wald zu Hause. Also zum Beispiel hier in Frankfurt gibt es einen Stadtwald in Sachsenhausen. Und sobald ich in diesen Wald reingehe, fühle ich mich einfach zu Hause. Ich fühle mich sehr wohl, ich fühle mich sehr ruhig. Und wenn ich mir dann so einen Ort vorstelle, ist es bei mir Wald. Sehr viel Grün und Wasser.
Können Sie genau beschreiben, was das bei Ihnen auslöst?
Innere Ruhe. Komplette Ruhe. Sorgenlos, sich sorgenlos fühle. Stille. Ja.
Obwohl, so still ist es da ja gar nicht. Es ist andere Geräusche.
Es sind andere Geräusche, ja, das stimmt, ja. Ich weiß nicht, was ich da hören würde, aber für mich ist das, ja. Ja, das hat für mich wirklich zu tun, doch für mich fühlt sich das an wie Stille und Gelassenheit. Ja.
Stille und Gelassenheit im Wald.
Ja.
Wovon leben Sie, Frau Notbart? das ist jetzt nicht die Frage nach der Steuererklärung oder irgendwie so. Gar nicht finanziell gemeint.
Ach so, ich habe schon gedacht, das geht in eine ganz andere Richtung aus jetzt das Gespräch.
Nein.
Wovon lebe ich dann eigentlich? Das, was mich quasi ernährt, quasi das...
Auch das meine ich gar nicht.
Nee, okay, dann habe ich vielleicht die Frage nicht so richtig verstanden.
Ja, jeder lebt ja von irgendeiner Energie oder von irgendetwas, was einen am Leben hält. Klar, man muss darüber nachdenken, wovon bezahle ich meine Miete, die Schuhe für meine Kinder, was esse ich. Klar, darüber haben wir auch schon gesprochen, was sie tun.
Ja.
Das meine ich nicht.
Ja, okay. Ja, ich glaube, dann würde ich wieder die Antwort geben, die Liebe. Tatsächlich. Das ist für mich, die Liebe ist verbindet mich mit mir selbst, das verbindet mich mit der Welt, das verbindet mich mit allem eigentlich. Und ich glaube, die Liebe verbindet uns. Und die Liebe macht, dass wir irgendwie eins sind. Und ich glaube, das ist, wovon ich lebe.
Lieben oder geliebt werden?
Beide. Aber wenn ich liebe, dann werde ich auch geliebt. Ja.
Und ich denke die ganze Zeit darüber nach, unsere Zeit läuft jetzt gleich ab. Wie könnte man diese Momente, diese wunderbaren Momente des Zuhörens, die ich jetzt hier gespürt habe, wie kriegt man die über den ganzen Tag verteilt? Wir möchten bitte mit Caroline Notbart 24 Stunden nehmen, man muss auch schlafen. Man müsste mit Ihnen ganz lange sprechen können.
Ja.
Vielen Dank für diese kurze Zeit, die ich gerne verlängern würde.
Ja, sehr, sehr gerne.
Danke. Und danke, dass Sie es mir leicht gemacht haben, mich nicht zu fürchten.
Sehr, sehr gerne.
Danke. So, der Kaffee ist jetzt kalt.
Ist okay.
Ist okay, es war auch nur der letzte Schluck.
Es war das allerschönste Interview, was ich jemals gemacht habe. Absolut.
Schön.
Das war echt super, super schön.
Schön, wenn das so geklappt hat.
Schön. Ich war komplett hier im Gespräch drin. Ich habe nicht einmal an etwas anderes gedacht. Das war echt ganz schön. Ja.
Deshalb liebe ich diese Arbeit auch so sehr, weil das sind die Momente, in denen ich mich an nichts erinnern muss, weil ich sitze Ihnen gegenüber und ich möchte nichts anderes. Ich möchte mit Ihnen sprechen.
Ja, schön.
So. Und schön. Das ist wunderbar.
Sehr toll. Ja.
Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Ja.
Und so geht es auch den Kolleginnen und Kollegen, die unseren Politik-Podcast produzieren, hier in der ARD-Audiothek, immer freitags neu zu finden für den besseren Durchblick, was da so läuft in Sachsens Politik. Hilft mir immer sehr zu verstehen, wer da gerade was, warum, wie sagt, plant oder entscheidet.
Sachsen ist
dieses herrliche, tolle deutsche Bundesland mit so langer Tradition.
Und Politik in Sachsen ist zugespitzt.
Wir haben es geschafft, dass rechts geil ist und links ist dumm.
Ich hätte gehofft, dass die AfD mehr bekommt.
Ja, wenigstens scheint er die CDU zu führen. Der Rest sieht relativ traurig aus.
Ich sehe im Moment keinen Politiker, der das wirklich mal in die Hand nimmt.
Politik in Sachsen ist kompliziert.
Auch wenn im Rahmen der Verfassungsmetaphysik nunmehr eine vermeintliche Verfassungserwartung herangezogen wird und proklamiert sei, es sei eben nur möglich, seine Ablehnung mit der Wahl eines Bewerbers zum Ausdruck zu bringen, vermag genau dies nicht zu überzeugen.
Politik in Sachsen ist drastisch.
Dieses Flugzeug, in dem wir uns befinden, das wird nicht weiterfliegen, sondern das befindet sich im freien Fall und im Sinkflug und wird irgendwann zerschellen.
Nach dem Motto, es ist nur eine Phase, Hase, das ist Quatsch, wir haben eine letzte Chance bekommen.
Sachsens Landespolitik auf den Punkt gebracht. Ausgewogen, verständlich, hintergründig im Sachsen-Politik-Podcast von MDR Sachsen.
Ich lasse mir nicht von Journalistinnen und Journalisten etwas in den Mund legen.
Deswegen frage ich.
Aber bin der Meinung, dass wir hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind und dass wir hier Qualitätsjournalismus erleben.
Der Sachsen-Politik-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.